Einen wunderschönen guten Tag, Doppelerfolg Podcast. Andreas, vor einem guten halben Jahr haben wir über Einwandbehandlung gesprochen. Unter anderem auch, warum es ein Skript oder eben kein Skript braucht. Würde ich gern mit dir nochmal vertiefen tatsächlich, aber aus einer anderen Perspektive. Damals war es der Einzelunternehmer, der Solo-Selbstständige. Heute würde ich gerne mal auf der Teamperspektive drauf gucken.
Ja, sehr gerne.
Weil ich glaube, auch da gibt es eine Herausforderung.
Ja? Viele und andere.
Ja, also um es auf den Punkt zu bringen, warum es relevant ist, ich würde sagen, Sogverkauf ist natürlich auch nur dann Sogverkauf, wenn jeder in dieser Sogverkaufskette tatsächlich mit derselben Stimme spricht und nicht irgendwie der eine A, der andere B, der andere C sagt und der Kunde bei A 1,5 bei der Konkurrenz kauft.
Ja, absolut. Also ich meine, du hast ja schon angesprochen, ne? Der Solo-Selbstständige oder der ja seine 2-3 Mitarbeiter hat, aber selber den Vertrieb managt und vielleicht auch 2-3 Kontaktpunkte zum Kunden hat bis zum Kaufabschluss, der hat im Prinzip im besten Fall im Kopf, was er im letzten Termin erzählt hat und spricht halt auch mit dieser einen Stimme immer wieder weiter und holt den Kunden immer fortsetzend an dem ab, wo er quasi beim letzten Mal aufgehört hat. Das ist natürlich das, was einfacher ist im Verkauf, mit all seinen Nachteilen, wenn man ein kleines Unternehmen hat. Wenn ich eine große Vertriebsunit habe, egal ob jetzt 20, 50, 100 Mitarbeiter nur rein im Vertrieb, dann habe ich natürlich andere Herausforderungen, die damit einhergehen. Ja, weil ich nicht immer, also dieses Modell gewählt ist, one face to the customer. Das heißt, einer betreut den Kunden durch den Verkaufsprozess, sondern dass du halt schon mehrstufig arbeiten willst und musst. Das hat, wie gesagt, auch viele Vorteile, dass man das macht. Wichtig ist dann aber natürlich halt auch, dass der Kunde das Gefühl hat, dass es, auch wenn es 3 Leute sind, ein Unternehmen. So. Ja. Das muss ich schaffen und das gelingt ehrlicherweise in den meisten Unternehmen, wo ich unterwegs bin, nicht sehr gut. Und deswegen ist, glaube ich, ganz gut, dass wir heute mal drüber sprechen.
Ja, und ich glaube, das dürfte interessant werden, weil natürlich eine Herausforderung ist, dass das natürlich auch jeder verstanden haben muss. Und wie man das hinkriegt, ich glaube, da könnten wir jetzt mal einsteigen. Wie schaffen wir es konkret mit Struktur, diese Herausforderung zu lösen, dass tatsächlich jeder weiß, was gesprochen wird?
Ich glaube, das ist der Punkt Nummer 1, um den es halt geht. Und ich meine, das ist ja auch deine Stärke, das Thema Customer Journey. Einfach mal sich aus Kundensicht das Ganze mal anzuschauen, was das eigentlich bedeutet. Und dann im Prinzip die verschiedenen Vertriebspunkte quasi so anzugehen, dass wir sagen können, hey, das macht total Sinn, dass der aus Kundensicht und nicht aus Unternehmenssicht gedacht.
Ja, also du hast jetzt Vertriebspunkte angesprochen, also in der Customer Journey ist es natürlich, sind es die Touchpoints quasi und dass natürlich jeder im Team verstanden hat, was an welchem Touchpoint tatsächlich passiert, beziehungsweise als Quality Gate auch passiert sein muss, ja, um sicherzustellen, dass verschiedene Leute in verschiedenen Rollen tatsächlich da anknüpfen, wo der andere aufgehört hat.
Ja.
Und ich weiß nicht, wie könnte man das nennen? Also es ist ja jetzt keine Customer Journey, aber es ist im Prinzip eine Vertriebs-Experience-Framework.
Ja, da müssen wir aber Sales-Experience-Framework.
Oder Sales-Experience-Framework.
Alles für Englisch oder Kundenreise, Vertriebsreise, keine Ahnung.
Vertriebsreise. Ja, aber ganz wichtig
halt. Ist egal, und, ja.
Das hab ich eben entnommen von dem, was du gesagt hast, und das ist halt das Wichtige, die Lösung für den Kunden muss im Vordergrund stehen. Es geht nicht darum, dass das Bankkonto größer wird, sondern tatsächlich übers Team in diesem Sogverkaufsteamprozess die beste Lösung für den Kunden herausgearbeitet wird. Und das ist nochmal, glaube ich, eine zusätzliche Herausforderung.
Deswegen, wenn wir heute sprechen, ja über Struktur im Vertrieb und nicht über Strukturvertrieb.
Ja, schöne Metapher, ja. Schönes Wortspiel. Lass uns doch gerade mal einen Punkt bringen. Was ist ein Strukturvertrieb?
Nicht meine Welt.
Ja, also Strukturvertrieb, klassischer Sinn, ne? Multilevel-Marketing oder die Telefonfuzzis aus Dubai, von denen wir in Episode 28 gesprochen haben. Wir reden von Struktur im Vertrieb.
Genau, und für mittelständische Unternehmen, wo das Produkt, die Dienstleistung auch was kann und was wert ist, aus Kundensicht, und dann passt das. Ich weiß, wir werden jetzt wahrscheinlich 1, 2, 3 Hasskommentare haben, aber mir geht es jetzt darum, dass wir wirklich sagen, hey, es geht eben um Unternehmen, die echten Mehrwert für ihre Kunden liefern, echt im Sinn des Unternehmens unterwegs sind. So.
Es geht ja auch nicht um Bashing hier. Ich meine, jeder kann ja das machen, was er denkt, was das Richtige ist. Wenn ihn das, was wir jetzt hier erzählen, nicht ansprechen,
Nein, aber wenn ich jetzt mal vorstelle, ich bin Vertriebsleiter in einem Unternehmen, habe eine Business Unit von Vertrieblern, egal ob Inside Sales oder Field Sales oder wie das auch alles heißt, Innendienst, Außendienst oder Telesales und was auch immer, ich habe 20, 50, 100 Vertriebler, dann habe ich aus meiner Erfahrung ganz viele individuelle Persönlichkeiten mit, wie du schon sagst, immer wieder gerne, wo jeder seinen eigenen Tanz tanzt. Das darf natürlich nicht passieren. Wir brauchen eine gewisse Choreografie auf der einen Seite, also Strichwort eine Struktur. Wir brauchen einen Fall Skripte.
Wir hatten mal so einen kleinen technischen Hänger irgendwie.
Jetzt soll ich
Vielleicht,
es mal wiederholen,
ja,
richtig.
wiederholst du bitte nochmal.
Ja. Also wir brauchen auf der einen Seite Struktur, wir brauchen Standards. Und trotzdem brauchen wir natürlich die individuelle Persönlichkeit des jeden Einzelnen, damit es halt auch ehrlich und authentisch bleibt. Und das ist natürlich die Kunst, das zu handeln und dann zu sagen, wo muss ich was vorgeben und auf der anderen Seite, wo lasse ich was laufen. Aber halt an der richtigen Stelle. Und nicht, dass jeder sein eigenes Ding macht und im Prinzip die Stufen, die aufeinander aufbauen, wo die zweite Stufe quasi nicht weiß, hat sie erste
Ja.
Stufe gemacht oder nicht, das ist ein Riesenproblem.
Ja, und das ist natürlich, ich meine, wie stelle ich denn sicher, dass tatsächlich jeder Touchpoint oder jeder Vertriebspunkt, hast du es genannt, aufeinander aufbaut, und dass diese Information halt einfach sauber fließt über diese Vertriebspunkte hinweg? Ja, also ganz im Sinne dieser Sogverkaufsmentalität. Wie stelle ich das sicher? Was
Naja,
mache ich dabei?
ich muss zwei Welten verstehen. Ich muss diese Phasen, die normalerweise ein einstufiges Verkaufsgespräch hätte, also wenn ich alles mit dem Kunden in einem Gespräch hatte,
Ja.
abhandeln könnte, die im Gespräch stattfinden, also Bedarfsermittlung, Beziehungsaufbau, Präsentation der Lösung, Angebot aussprechen und den Abschluss zu suchen. Das muss ich halt einerseits nochmal vor Augen führen und muss dann überlegen, wie viele Stufen habe ich in meinem Unternehmen, weil das natürlich in komplexen Entscheidungen, wo wir jetzt halt nicht vielleicht von, ja, von, je nachdem, wen ich auf der Kundenseite habe, wo ich auch sage, da geht es halt auch vielleicht um eine Maschineninvestition beispielsweise oder um eine andere Langzeitinvestition, die nicht immer in einem Gespräch getroffen wird, muss ich mir überlegen, die Frage, bis zu welchem Schritt geht welche Stufe, also welcher Kontakt, Vertriebskontaktpunkt macht welche Phase, also wer bereitet vielleicht vor, wer gibt einen Teil der Informationen, die aber die auch vorfiltert auf der einen Seite und dann neugierig macht für eben das zweite Vertriebsgespräch, was in welcher Form auch immer folgt, ja. Und das ist das, um was es geht, dass ich mir das verstehe, aber sagen, ich habe aber Gesamtvertriebsprozess, den ich verstehe, also welche Phasen brauche ich, bis ich den Kunden zum Abschluss führe und ihn dann auch abschließe. Und wo habe ich halt Stufen davor, welche Phasen übernehmen die und wo filtere ich aus, weil je später im Zyklus, desto mehr geht es natürlich dem Abschluss entgegen, aber ich kann dann auch nur die Stufen weiterführen, die auch abschließbar sind. Wenn
Ja.
ich da Dinge zuführe, die nicht abschließbar sind, dann blockiere ich meinen Prozess, meinen Flaschenhals, meinen Filter, was auch immer. Das heißt, was ist Vorfilterung? Was ist Vorbereitung für die nächste Stufe? Das sind, glaube ich, zwei Keywords: Vorfilterung und wie gesagt, ja.
Also was ich da jetzt im Prinzip rausnehme, jetzt nochmal in der Customer Journey sich gedacht, der Prozess ist ja eigentlich in jedem Unternehmen anders. Also es ist ja wahrscheinlich erstmal der erste Schritt, sich klar zu werden, wie sieht mein Prozess überhaupt aus? Ja, beziehungsweise wie lässt sich mein Prozess auch auf das Team umlegen, das überhaupt erstmal sichtbar zu machen, transparent zu machen, so vor allem, dass das Team verstehen kann. Und wie ist das mit den Schnittstellen zwischen den einzelnen Rollen? Hast du da harte Handover-Kriterien, dass man also sagt, an diesem Punkt muss genau dieser Status, dieses Quality Gate erfüllt sein, damit es in den nächsten oder in der nächsten Phase vom nächsten Spezialisten dann aufgegriffen wird? Oder wie?
Was meinst du jetzt mit Rollen? Kurz, dass wir vom Gleichen reden.
Na, ich sag jetzt mal, der Kollege, der den Erstkontakt, das Erstgespräch durchführt, der spricht ja nur bis zu einem gewissen Punkt.
Ja, sollte
Ja,
er.
dann gibt es eine Entscheidung, was dann als nächstes passiert, diese Übergänge von
Ja.
einem Mitarbeiter zum anderen. Ja,
Ja,
der
es
nächste
also
macht
geht.
vielleicht eine Demo, der nächste spricht dann über was anderes, ja.
Ja. Nein, also im Prinzip, ich glaube, das, was alle Stufen gemeinsam haben, ist im Prinzip den Kunden wieder an den Punkt abzuholen, wo er aufgehört hat,
Ja.
ihn dann quasi auf das nächste, ich sag mal, inhaltliche Level vorzubereiten, die richtigen Fragen zu stellen und ihn dann neugierig zu machen für den nächsten Verkaufsschritt. Also falls es danach noch eine Stufe gibt, dann muss natürlich auch das Thema weitergehen, weil das Thema No-Show-Rate ist natürlich die teuerste Geschichte, die sich ein Unternehmen quasi leisten kann. Und das passiert natürlich dann, wenn ein Vertriebler quasi in seiner Stufe schlecht performt hat,
Ja.
dann geht es halt nicht weiter auf die nächste Stufe. So, und das ist
Ja.
natürlich ein Problem. Auch wenn der Kunde es vielleicht noch in dem Gespräch zusagt, weil er mal mehr oder weniger sagt aus Höflichkeit oder sich unter Druck gesetzt fühlt, was natürlich Bullshit ist, ja, weil wir wollen ja keinen unter Druck setzen. Und dann sich hinterher überlegt, ach, macht doch keinen Sinn, weil er vielleicht schon, wie du sagst, bei Anbieter B gekauft hat. So. Aber derjenige, der diesen Vertriebskontaktpunkt hat, muss natürlich auch vorfiltern, passt das zu uns? Ja, ja, also gehört, ja. Ist das ein Kunde, der auch das wirklich kaufen will, was wir verkaufen? Keine Ahnung, können wir jetzt Beispiele haben, ob das jetzt Auto ist, Maschinen ist, ob das eine Dienstleistung ist. Ist das auch das, was wir unter unserer Dienstleistung verstehen? Ist das das Gleiche, was der Kunde unter der Dienstleistung versteht? Und das muss natürlich so früh wie möglich hier rausfinden. Wenn ich es nicht schon durch Dinge vor dem Verkaufsgespräch quasi eliminieren kann, dann muss das auch noch geklärt werden, weil ein bisschen Rest bleibt immer. Und es dann natürlich teuer ist, wenn ich das nicht frühzeitig erkenne und die durch die verschiedenen Verkaufsphasen durchschieben würde und dann einfach nur blockiere und am Ende kommt dann raus, ah, nee, ich habe ja was ganz anderes drunter gestellt.
Ja.
Oder Stichwort Preisbereitschaft und so weiter und so fort.
Wie ist es mit Wiederholung? Also ich stelle es mir halt so vor, mich würde es als Kunde wahnsinnig nerven, wenn ich mit unterschiedlichen Kollegen spreche im Vertriebsprozess und müsste permanent neu erklären, worum es eigentlich geht. Wie kann das verhindert werden?
Das siehst du als Kunde quasi auch durch. Also deswegen, es geht genau um dieses Thema Standards, zu sagen, es muss klar sein, wenn du aus dieser Stufe rauskommst, dass du inhaltlich da qualifiziert bist. Ja. Das heißt, wir brauchen einerseits natürlich die Standards, die wir quasi erzählen. Jeder ein bisschen ausgeschmückt auf seine Persönlichkeit und mit seinen Erfahrungswerten und seinen Geschichten, die auch sein Leben ausmachen, damit es auch ehrlich und authentisch ist.
Ja.
Und auf der anderen Seite geht es natürlich um eine saubere Dokumentation. Weil die Informationen, die mir der Kunde in der Stufe 1 gibt, die müssen sauber übergeben werden an Stufe 2. Da kommt man nicht dran und vorbei. Und das Spannende ist, das ist in allen Unternehmen, wo ich unterwegs bin, immer das gleiche Thema. Und ich war selber früher im Vertrieb, was das Thema Dokumentation betrifft, auch ich nehme ein anderes Wort, ich war auch oberflächlich, ich habe den Sinn noch nicht verstanden gehabt. Ich wurde
das war erst halt nicht wichtig für dich.
Nee, es war nicht wichtig, das hat mich auch genervt, weil ich hatte es ja vermeintlich im Kopf.
Ja.
Vermeintlich. Das Spannende ist, ich habe erst später, als ich angefangen habe, dann wirklich zu dokumentieren, und zwar richtig ausführlich zu dokumentieren, habe ich erst für mich selber den Effekt gemerkt, wie geil das eigentlich ist, weil du glaubst natürlich alles zu wissen, aber dann hast du 4 Wochen, 4 Monate später das nächste Gespräch mit dem Kunden und du hast ja in der Zeit, ich meine in meinem alten Vertriebsleben, ich habe 3 Verkaufsgespräche am Tag geführt, jeden Tag, dann hast du telefoniert noch zusätzlich mit anderen Kunden, aber wenn du mal nur von den Verkaufsgesprächen ausgehst, dann hast du in 4 Wochen, in 20 Tagen habe ich 120 Verkaufsgespräche geführt. Mhm. 60 Verkaufsgespräche, gut, plus noch Telefonate. So, und dann irgendwann, dann schmeißt du alles durcheinander. So, irgendwann kannst du es nicht mehr klar auseinanderhalten. Ich habe lange geglaubt, dass ich es kann. Aber ich bin mittlerweile ein bisschen schlauer. Und auf der anderen Seite macht es natürlich die Magie auch aus der Kundenreise, aus der Kundensicht, dass der Kunde merkt, hey, ich spreche zwar jetzt erst mit dem Lüthers und im zweiten Gespräch mit dem Hoffmann, aber der Hoffmann weiß alles, was ich dem Lüthers erzählt habe. Das ist natürlich geil. Nur es kostet auch wieder Zeit. Und Zeit für Dokumentation wird oft nicht gesehen und wertgeschätzt. Und dementsprechend werden 1000 andere Aufgaben zu erledigen. Und dann passiert halt das. Es wird oberflächlich dokumentiert. Und dann muss ich natürlich, und dann bin ich mir vielleicht noch nicht mal sicher, dass mein Kollege eine Stufe vorher alles inhaltlich abgefackelt hat. Das heißt, ich muss in der zweiten oder der dritten Stufe wieder vorne anfangen. Inhaltlich, damit ich den Kunden abhole. B, ich muss nochmal Dinge erfragen, die eigentlich schon erfragt worden sind. Das heißt, der Kunde ist irgendwann bemerkt. Und dann habe ich Abschlussquoten natürlich irgendwann unterirdisch, weil mir die Zeit für das eigentliche Verkaufsgespräch fehlt. Oder ich brauche enorm viel Zeit, was unnötig ist. Und dann zerschieße ich mir all die Vorteile, die ich eigentlich geschaffen habe, aufgrund der Größe meines Unternehmens. Und wie gesagt, da kann ich dir zahlreiche Beispiele als Inhouse-Geschichten auf. Ja, das ist.
Und hier würde ich gerne diese Analogie zur Customer Journey nochmal ins Spiel bringen, weil da wird nämlich genau deutlich, warum das so wertvoll ist. Ja, also du hast ja an dir selber gesagt, dir war die Dokumentation nie so wichtig. Na klar, weil du nicht wusstest, wie wichtig sie im Prozess ist. Wenn du jetzt aber so eine Customer Journey mal sichtbar machst, ja, so eine Experience eines Kunden, der da durchgeht, damit der im Schritt 1 auch versteht, warum Schritt 4 tatsächlich diese Dokumentation braucht und umgekehrt, das einfach mal sichtbar zu machen und auch diese Abhängigkeiten sichtbar zu machen und die Schnittstellen sichtbar zu machen und weil eben diese Dokumentationspunkte, Quality Gates hatten wir so vorher genannt, warum die so wichtig sind. Ja. Weil nur dann kann es funktionieren, wenn es jeder verstanden hat, warum Dinge wichtig sind einfach.
Naja, und da kommen wir ja auch zu dem Thema, warum wir zwei immer miteinander widersprechen, auch das Thema Prozesse, die dann halt natürlich auch interne Rolle spielen.
Ja.
Ja, wo du sagst, wie kann ich denn halt einfach einfach halten, damit es halt das Notwendige getan wird, aber halt auch nicht aufwendiger ist, als es sein muss. Ja, und damit die Informationen dann auch schnell fließen und überall verfügbar sind und vielleicht auch in irgendeiner Form auch nochmal digitalisiert verwendet werden, ja. Genau. Um dann einfach aus Customer Journey-Sicht diese Kontaktpunkte nochmal auf ein höheres Level zu heben. Ich meine, du erinnerst dich an unser gemeinsames Projekt, was wir so Ende 2024 hatten, bei dem einen Münchner Unternehmen, wo gewisse Dinge einfach nicht gemacht worden sind, die Basisarbeit sind. Warum wurden sie nicht gemacht? Weil sie zeitlich zu aufwendig sind. Und warum, zu was hat es geführt? Zu einer absolut grottenschlechten No-Show-Rate, also zu einer grottenschlechten Showrate, weil es No-Shows zu hoch waren. Warum? Weil Informationen nicht dokumentiert werden und nicht verwendet werden. Du erinnerst dich, ne? So. Und das ist unbezahlbar, wenn ich mir überlege, was Unternehmen teilweise heute in Online-Marketing stecken oder in Werbeausgaben oder, wie fahrlässig da teilweise mit den Zahlen umgegangen wird oder mit den Kunden. Aber wie gesagt, das ist ein Strukturthema. Wir brauchen Standards. Wir brauchen eine saubere Dokumentation und auch ein gegenseitiges Verständnis für den nächsten Schritt eben beim Vertriebsprozess.
Technologie wäre auch noch so ein Punkt, aber ich würde gerne das tatsächlich diesen Fun Fact, dieses gemeinsame Projekt, was wir da haben, was du aufgebracht hast, nochmal anführen. Weil da kommen wir gleich zum nächsten Punkt, Messbarkeit. Weil tatsächlich war es ja bei dem Kunden der Fall, der hat die Basisarbeit nicht gemacht, aber hat sämtliche Messpunkte, KPIs, bis unters Dach. Der hatte ja jede Kennzahl, mit der er beweisen konnte, dass eigentlich das, was er tut, gar nicht funktionieren kann. Die hat er gemacht. Ja, also die Arbeit macht es ja auch kaum jemand, ja, so gründlich zu arbeiten wie er damals. Ja, aber wie gesagt, am anderen Ende hat es halt gefehlt und das hat gefehlt, weil er es nicht gesehen hat.
Ja, wobei ich das spannend finde, dass ich mittlerweile, also ich meine, das Projekt, was wir da gerade hatten, war ja Ende 24, aber mittlerweile mit meinen Projekten 25, ich immer mehr Unternehmen treffe, die wirklich gute Kennzahlen haben. Aber der nächste Schritt ist halt dann halt auch, jeden Prozessschritt zu verbessern. Ja. So, und natürlich liegt es am Ende im Detail. Und für mich, ich bin kein Freund von Trainings mittlerweile, also ich kann das nicht mehr haben, so 2 Tage hin, Standardtraining, tschüss und weg. Ja, das gibt Kunden, die wollen das und dann machen wir das halt auch so. Ja. Aber meine Herzensprojekte, und ich glaube, das merkt man dann auch in der Umsetzung, sind ganz andere. Das heißt, ich fange erstmal an, ich fahre erstmal hin, ich fresse mich erstmal, wie ich es immer so schön sage, in den Kunden rein, ja, indem ich einfach mal den Vertrieb auch begleite in seiner Welt. Das heißt, ich schaue mir erstmal an, was tun sie, wie tun sie es, um dann zu verstehen, wo stehen sie, wo sind die Stellschrauben, und dann, dass ich auch weiß, wo ich in meinem Training ansetzen muss. Und das ist dann das, was natürlich dann auch schnell zu Fortschritten führt, weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich abgeholt fühlen, weil sie sich verstanden fühlen, weil es vorwärts geht, weil ich in ihrer Welt unterwegs bin. Und das ist natürlich die eigentliche Magie. Da muss ich wieder sagen, so viel wie ich gerne Standards und Struktur predige, ja, es braucht eine Struktur. Die Trainings haben irgendwie eine gewisse Struktur, aber ich brauche natürlich dann die Individualität und ich muss mich auf die Kunden einstellen. Um dann sie dort abzuholen, wo es Sinn macht und erstmal die größten Hebel zu bewegen und nicht versuchen, alles auf einmal zu bewegen. War auch eine Reise, durfte ich auch lernen in meiner Selbstständigkeit. Aber wie gesagt, heute muss ich sagen, sind das die Projekte, die mich halt auch wirklich abholen, weil es mich auch erfüllt, weil ich sehe, ich bewege etwas wirklich, aber das sind halt auch keine 2 Tage Training, tschüss und weg, sondern das sind dann halt Dinge über einen längeren Zeitraum. Und irgendwie finden diese Projekte mittlerweile immer mehr zu mir. Ich finde es ganz spannend.
Lass uns dann nochmal ganz kurz auf die Messbarkeit zurückkommen, ja, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir den Punkt noch machen. Man könnte ja jetzt sagen, ja, warum denn? Wenn wir verkaufen, reicht doch. Ja, es geht auch um den Umsatz letztendlich. Ja, aber vielleicht, wir wollen ja mehr umsetzen oder besser umsetzen. Wir wollen ja effektiver sein, effizienter auch in unserem Prozess. Und wenn die Ergebnisse nicht passen, was macht man? Man passt die Suche an und das kann man nur, wenn man misst, tatsächlich.
Ja.
Kriegst du es in deinen Trainings heutzutage noch mit? Du hast gerade gesagt, die meisten haben die Kennzahlen, aber erlebst du es, dass sie sie eben nicht haben?
Ja, klar. Also dann ist die einzige Kennzahl ist quasi irgendwie vielleicht noch neben Umsatz natürlich auch irgendwie Anzahl der offenen Angebote oder Angebotshöhe. Aber das ist alles viel zu spät schon. Also es muss viel früher losgehen. Also wie viel Gespräch, also im Prinzip mit dem erstmöglichen Kontaktpunkt oder eigentlich vor dem erstmöglichen Kontaktpunkt muss die Messung beginnen, müssen alle Schritte abbilden. Ja, offene Angebote oder so ist ein netter Indikator, aber da kann ich kein Unternehmen mehr mit steuern. Da bin ich viel zu spät. Wenn da Fehler passieren und ich habe dann irgendwann, stelle ich mir fest, ich habe nicht mehr genügend offene Angebote oder die Abschlussquote sinkt, weil vielleicht die Wirtschaftslage sich verändert oder keine Ahnung was, dann habe ich eigentlich ehrlich gesagt schon fast keine Reaktionsmöglichkeiten, wenn wir mal überlegen, wie gering teilweise mittlerweile noch das Finanzpolster von Unternehmen heutzutage ist und zwischen Kunden sichtbar werden für den Kunden und, ich sag mal, erste Gespräche führen und Angebot legen. Die Zeiten werden ja gefühlt immer länger, gerade bei größeren Investitionen. Und wenn ich dann erst spät, kommt immer noch vor, dann ist es ein Thema, wo ich da als erstes mal mit arbeiten muss, abseits von meinen Verkaufstrainings. Abgesehen davon, dass es natürlich mir auch zugutekommt. Und wenn ich natürlich diesen Prozess mal abbilde, aus Unternehmenssicht, welche Vertriebskontaktpunkte wir haben, und es beginnt in der Sichtbarkeit, dann weiß ich natürlich auch, kann ich jeden Schritt messen, habe prozentuale Conversion Rates, und dann weiß ich natürlich auch, wo ich am meisten Geld verliere und muss natürlich da anfangen, wo ich auch am meisten liegen lasse. Und das ist nicht der Verkaufsabschluss in der letzten Stufe. In der Regel ist es nicht dort. Das ist wichtig. Und natürlich muss man dort Trainings machen und natürlich braucht man, Stichwort Abschlussstärke, Trainings. Aber ich muss viel, viel früher anfangen und ich muss in jeder Stufe mir überlegen, wo befinde ich mich in diesen Phasen des Verkaufsprozesses, welchen Effekt hat es, und je früher ich im Prozess Dinge verbessere, desto stärker schlagen sich nach hinten zum Verkaufsabschluss durch.
Ja. Rein Interesse halber gefragt jetzt mal. Also bei Unternehmen, die Kennzahlen nicht aufweisen können oder vorweisen können. Woran liegt es da? Ich meine, bei den Kleinen ist es teilweise relativ einfach gesagt. Ja, da sind die technologischen Kapazitäten einfach nicht da und die Notwendigkeit, sie aufzubauen, wird nicht gesehen. Aber wie ist es bei den Größeren? Ich meine, da hast du jetzt auch ein paar gesehen und gehabt in der letzten Zeit. Woran liegt es da? Liegt es da einfach an, keine Ahnung, Desinteresse oder was ist der Grund?
Ich glaube, Desinteresse ist es halt nicht. Ich glaube, diese Conversion-Messung und diese Kontaktpunkte, die man heute messen kann, die waren halt früher schwer zu messen. Also viel Handarbeit, ja, und nicht mehr so digitalisiert, automatisiert, wie es heute halt theoretisch geht. Und man hat es halt wahrscheinlich nie gemacht und deswegen hat man, es hat ja auch funktioniert in der Vergangenheit. Ja. Klammer auf, hat ja noch gereicht, Klammer zu. Dementsprechend hat man vielleicht noch nicht die Notwendigkeit gesehen. Nur ich habe das Gefühl, dass dem einen oder anderen Unternehmen das halt schmerzhaft vor Augen geführt worden ist in den ganzen Krisen, die wir die letzten Jahre hatten. Und der eine oder andere ist da jetzt halt einen Schritt weiter gegangen und vielleicht auch mit Einführung von besseren CRM-Systemen, natürlich, die dann auch solche Metriken schon mitbringen und vielleicht auch das empfehlen, das zu machen, weil sie sich dadurch auch absetzen können, vielleicht von günstigeren Anbietern. Kommt da schon ein Zug dazu, dass immer mehr Unternehmen diese Kennzahlen haben. Was noch nicht heißt, dass sie die gut lesen können und was noch nicht heißt, dass sie daraus ableiten, aber das ist ja das, wo du dein Brot mit, täglich Brot mit verdienst oder ich mein täglich Brot mit verdiene, dass wir dann an diesen verschiedenen Stellen helfen können, die Stellschraube vielleicht um 5 oder 10% der Conversion hochzudrehen.
Daten, genau. Aber das machen wir ein andermal. Andermal sprechen wir dann nochmal über Daten, Datenhaltung, was man mit Daten oder aus Daten tatsächlich alles machen kann. Für tolle Dinge, was diese ganzen Kennzahlen. Ja?
Für mich ist A und O. Ja, sorry, aber da können wir gerne mal drüber sprechen. Ja.
Dann, bevor wir jetzt dazu kommen, was der Seher-Hörer konkret, wenn er dann gleich bei der Arbeit ankommt, weil es ist ja noch früh, was er dann umsetzen kann, vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst, bitte ergänze oder korrigiere mich, wenn ich es falsch verstanden habe. Also, in diesem Teamprozess, diesem Teamsog-Verkauf, was sind die entscheidenden Elemente, was wird strukturiert? Ich habe verstanden, überhaupt erstmal der Fluss an Informationen zwischen den Teammitgliedern durch klare Handoff-Punkte, klare Kriterien. Es muss verstanden werden, wie dieser Vertriebs-Sales-Journey tatsächlich aussieht, was diese Handoff-Punkte überhaupt sind, ja, welche Teammitglieder überhaupt involviert sind. Gesprächsführung nach SOG-Verkaufsprinzipien selbstverständlich. Ja, also Timing individuell nach Kunde, ganz klar. Personalisierung der Ansprache, wirklich Verstehen des Kundenproblems. Kein Angebot, wenn keine Lösung. Ja?
Ja.
Und ganz wichtig, die richtigen Fragen stellen, Philosophie, die du ja auch im SOG-Verkauf immer wieder vorne dran stellst.
Ja.
Durch Fragen führen, aber wissen, welche Fragen eben der andere stellt.
Ja. Nee, absolut. Also ich glaube, du hast ja jetzt die vielen Punkte und da halt, wie gesagt, gewisse Standards zu definieren. Wie gesagt, vielleicht den einen Punkt nochmal ergänzen oder vielleicht du hast ihn so teilweise mit erwähnt. Ein Vertriebsmitarbeiter, egal ob der an Schritt 1, 2, 3 drin ist, der muss wissen, welche Stufen wie danach weiterlaufen. Der braucht das Verständnis dafür, was passiert nach mir. Und vielleicht nicht nur die nächste Stufe, sondern auch die übernächste Stufe und so weiter. Weil in dem Moment, wo ich dieses Verständnis erzeuge, und das ist ein konkretes To-Do, was ich mitnehmen kann hier aus dieser Episode, dann allein dadurch passiert schon ganz viel. Und dann kommt natürlich noch mehr Kommunikation und dann kommen wir zum Thema Dokumentation. Also ich glaube, allein das ist schon eine Sache, die kann ich schnell und ohne externe Hilfe umsetzen und sollte ich auch umsetzen, weil damit passiert viel. So. Aber auch mal wieder andersrum, dass jemand, der später einsetzt und vielleicht über die Stufen davor schimpft, auch mal wieder in die Stufen davor geht und sagt, naja, so läuft es und so läuft es und ist vielleicht ganz anders, als ich es damals hatte oder was auch immer. Das heißt, dieses gegenseitige Verständnis zu erhöhen und dann vielleicht mal drüber zu sprechen, gerne auch unter Moderation oder zumindest interner Moderation, auch zu sagen, was sind denn die Probleme und was können wir dann, wo müssen wir besser werden? So. Das mag ich noch ergänzen.
Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich noch ergänzen würde, ist eine Sache, die habe ich in einem deiner Seminare gelernt. Und ich glaube, die wird oftmals auch unterschätzt. Im Prinzip knüpft es daran an, was du gerade gesagt hast. Der nächste Schritt. Wenn jetzt einer gekauft hat oder eine, was passiert als nächstes? Mach's so einfach wie möglich, dass derjenige, diejenige, die jetzt gekauft hat, es nicht bereut, dass sie es getan hat.
Ja.
Und egal, ob das zu Fuß ist oder technologisiert, ja, einfach der nächste Schritt. Also das klingelt mir im Ohr, weil das habe ich bei dir das erste Mal so richtig gehört oder so richtig bewusst wahrgenommen, ja. Es muss laufen, wie geschmiert danach.
Ja, und dazu.
Da geht der Journey halt weiter.
Mag ich nur noch mal einen Satz wiederholen, der dazu gehört. Ne, jeder Kauf wird emotional getroffen und rational gerechtfertigt.
Ja.
Und wenn wir die rationale Rechtfertigung auch vernünftig aufbauen, dann tritt auch keine Nachkaufreue auf. Ja, und dann kann ich den Kunden auch schrittweit an die nächsten Kontaktpersonen noch weitergeben und so weiter und so fort. Aber das ist halt auch wieder so ein Punkt, der eine Rolle spielt. Auch das auch anzukündigen, wie geht's nach der Unterschrift weiter.
Ja.
Ja. Weil da wird oft so nach dem Motto, bis zur Unterschrift wird dann auf der einen Seite auch ganz viel investiert, Zeit und Geld und vielleicht auch qualifiziert, aber halt auch diesen Schritt eben in die Betreuung zu übergeben und auch die Betreuung auf einem gleich hohen Level zu führen,
genau.
Ist auch leider nicht selbstverständlich in den Unternehmen mittlerweile, muss ich sagen.
Interesse darf nicht weg sein. Das Interesse darf nicht weg sein. Dieser Journey muss fortgesetzt werden, auch nach dem Kauf. Weil, jetzt darfst du mich zitieren, wie viel Prozent liegen nach dem Erstkauf?
75-95% des Umsatzpotenzials liegen hinter dem Erstkauf.
Genau.
Und wie gesagt, 95% heißt halt bis zu 19 mal so viel, wie ich im ersten Mal abgeschlossen habe, liegt noch dahinter. Ja.
So, Tarlis. Was kann ich als Hörer sehe, direkt jetzt in den nächsten 15 Minuten umsetzen, wenn ich das, was wir jetzt hier besprochen haben, in den letzten Minuten umsetzen möchte. Also ich fange an, ich würde an die Kopiermaschine gehen, mir ein A3-Papier rausnehmen, auf den Tisch legen und einfach mal anfangen zu malen. Was habe ich denn von meinem eigenen Verkaufsprozess überhaupt verstanden? Welche Touchpoints gibt es da? Wer ist da involviert? Und das einfach mal sichtbar machen.
Und zwar, das ist ja auch wieder dein Credo, aus Kundensicht zuerst.
Richtig.
Aus Kundensicht.
Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
Naja, also
nicht Unternehmersicht.
Genau, also das würde vielleicht nicht ein A4-Blatt, ich würde so Moderationskarten nehmen. Und die verteilen, erstmal schreiben wir diese ganzen Dinge auf und verteilen die mal auf den Boden und dann fangen wir die an, mal in eine Reihenfolge zu bringen, wie eigentlich der Kunde wo mit uns in Kontakt kommt. Und das beginnt natürlich schon vor dem ersten Verkaufsberater. Und dann mir die Frage zu stellen, in welcher Reise geht der Kunde eigentlich durch und wo haben wir vielleicht Bruchstellen. Aber dass wir uns das überhaupt erstmal diese Reise aus Kundensicht darstellen. Dann können wir die unternehmerische Reise daneben legen. Also aus unserer Sicht sozusagen, aus Vertriebssicht, wie bedienen wir den Kunden eigentlich? An welcher Stelle, mit welcher Person? Und wie gewährleisten wir eigentlich, dass der eine Kunde, der immer der gleiche ist, mit den unterschiedlichen Personen, die wir zusammenkommen, dann auch wirklich die Information, also A, die richtige Information erhält, B, wir aber auch den Bedarf und die Qualifizierung durch haben und dann, wie schaffen wir es, dass die Information von Person 1 zu Person 2 im Unternehmen weitergegeben wird? Damit der Kunde nicht alles doppelt erzählen muss und nicht die Zeit verschwendet wird und so weiter. Weil wenn er das Gefühl hat, seine Zeit wird nicht wertgeschätzt und seine Informationen werden nicht dokumentiert, dann ist der ganz schnell bei Wettbewerber B, der es besser macht. Und zwar nicht, weil der besser performt oder weil der günstiger ist, sondern der geht dahin, weil er sich da verstanden fühlt. Und das ist Punkt Nummer 1. Und Punkt Nummer 2, um der dabei damit einhergeht, damit ich dieses Thema Dokumentation und Übergabe auch sauber spielen kann, ist das, was ich eben gerade gesagt habe. Die Leute müssen in die Schritte danach oder in die Schritte davor mal wieder geschickt werden, um das mal zu sehen und dieses Verständnis zu fördern. Was braucht eigentlich mein Kollege von mir? Wie beim Fußball, wenn der Stürmer dem Flankengeber kein Feedback gibt, ja, dann haut er die Flanke halt immer auf die gleiche Stelle im besten Fall. Das macht aber einen Unterschied, ob da vorne Mario Gomez oder Mario Götze steht, der die Flanke verwandeln soll. Ja? Es sind zwar nur wenig Buchstaben Unterschied, aber es sind halt, ich weiß es jetzt nicht, ehrlich, ich will jetzt auch keinem zu nahe treten, aber es sind halt auch 30, 40 Zentimeter Körperhöhe Unterschied. Ja? Und der eine nickt halt noch ein, da kommt der andere schon gar nicht mehr ran, blöd gesagt. Und da muss ich das halt auch zurückspiegeln. So.
Ja, ich würde gerne ergänzen.
Ja klar, gerne. Hau raus.
Jeder lernt ehrliches Interesse. Und wir arbeiten an Templates. Und sorry, es geht leider nicht ohne. Nicht Skript. Nicht, wo drin steht, was ich quatsche. In welchem Gespräch. Nein. Templates, wo drin steht, was übergeben wird an die nächste Person.
Ja.
Das.
Und ich muss jetzt noch, also bin ich 100% bei dir, aber ich muss jetzt einen Punkt nochmal, ich habe ihn eben schon mal erwähnt, aber ich mag ihn nochmal so hervorheben für den Hörer. Oder sehe. Wenn du dir Hilfe holst von außen, egal ob jetzt von uns oder von wem anders, scheißegal, bitte hol dir nur jemand ins Haus, der auch wirklich ein ehrliches Interesse hat, den Prozess erst zu verstehen.
Ja.
Wirklich zu verstehen, und zwar von A bis Z, bevor die Person anfangen darf, überhaupt Verbesserungsvorschläge zu äußern oder vermeintlich seinen Standard zu präsentieren. Das ist für mich das A und O, wo ich merke, in viel zu vielen Unternehmen laufen viel zu viele Berater rum, die gar nicht versuchen, wirklich zu verstehen, was da passiert, und lösen dann schon. Aber die Frage ist noch gar nicht auf dem Tisch. Und deswegen, das wäre für mich wirklich ein ganz wichtiges Credo auch, wenn du dir Hilfe holst ins Haus, dann wirklich jemand, der Bock hat, erst zu verstehen und dann mit seinem Fachwissen und seiner Erfahrung die bestmögliche Lösung für dieses Unternehmen gemeinsam mit dir entwickelt.
Ja.
Das wäre für mich noch ein ganz wichtiger.
Ganz wichtiger Punkt. Geht natürlich über das, heute kann die Entscheidung getroffen werden, sich Hilfe zu holen, aber das, was du gesagt hast, passiert dann in den nächsten x Tagen tatsächlich. Ja. Kombiniert natürlich auch mit der Überlegung, was kann ich eigentlich technologisch machen, um diesen Prozess zu unterstützen? Ja, was brauche ich da vielleicht? Ja. Und ganz wichtig, wenn ich es nicht eh schon tue, was die meisten ja machen, laut deiner Aussage, Kennzahlen sammeln.
Ja.
Statistiken, Zahlen, Daten, Fakten.
Ja.
Um die dann halt verwerten zu können. Ja. Ja, und wenn du das machst, dann bist du eigentlich ganz gut dabei, würde ich sagen.
Genau. Ja, dann passiert schon viel. Also ich glaube,
dann brauchst du eigentlich nur noch ein gutes Produkt und dann läuft.
Das ist ja das Schöne, das haben ja die meisten. Das ist ja meine Erfahrung, ein gutes Produkt, eine gute Dienstleistung ist eigentlich immer gegeben. Aber sie verkaufen es nicht zu den Wertigkeiten, was das Produkt eigentlich leistet, weil sie sich zufällig im Wettbewerb befinden, weil sie immer glauben, sie müssen günstiger sein. Und gerade schwache Vertriebler, das ist mal ganz provokativ, schwache Vertriebler verkaufen immer über den Preis. Dann habe ich das Thema, Chef, kann ich noch einen Discount geben? Chef, können wir noch eine Zusage machen? Chef, ich kann nicht verkaufen, sind sie teuer? Das ist immer, wenn wir solche Themen hören, das jetzt mal ganz provokativ, auch vielleicht als Indikator, ja? Rabattfragen, wir sind zu teuer gejammer, können wir nicht noch was am Preis machen, bla bla bla, können wir noch was draufpacken, können wir nicht dies und jenes noch als Dienstleistung zusätzlich verschenken, dann hast du ein Qualifikationsproblem. Meine persönliche Erfahrung. Und wenn natürlich nicht sauber dokumentiert wird und so ein Code, dann hast du das Prozess auch noch. Ganz klares Indikatoren.
Gut, hast du noch was?
Nö.
Du darfst letzte Worte?
Gut. Ansonsten verkaufen, verkaufen, verkaufen. Ja, was denn? Ja.
Umsetzung.
Ist so. Auch also vielleicht da noch zum Stichwort auch Training, wen hole ich mir ins Haus? Training hört nicht am Trainingsende auf, sondern es geht dann in der Umsetzungsbegleitung weiter.
Ja.
Aber das ist ein Thema für sich. Nein, genau hinschauen, Kundenbrille aufsetzen, draufschauen, dann analysieren, was läuft im Unternehmen nicht gut, und dann haben wir alles besprochen. Ich drehe mich sonst nur im Kreis.
Reichtum kommt nicht von selbst über Nacht, wie du immer frei zu sagen pflegst.
Muss genau.
Da schon ein bisschen dran arbeiten noch.
Das ist, also. Das ist eine schöne Vorlage, jetzt noch zu sagen, es gibt ja diesen Spruch, ne, work smart, not hard. Kotzt mich mittlerweile tierisch an. Ich glaube, das Erfolgsgeheimnis ist, das Einzige ist work smart and hard. Ich glaube, es sind nur die, die wirklich alles dafür tun, dass der Kunde glücklich gemacht werden und zwar wirklich sich alles dafür tun, sich den Arsch aufhalten. Und clever genug sind, eben das Ganze mitzuspielen. Alles andere wird vom Markt gespült. Work smart and hard.
Gut. Ich würde sagen, die letzten 35 Minuten waren hart gearbeitet. Wir haben genug und viel Erfolg, überlassen genau. Den Seher, Hörer mal sich selbst jetzt. Okay? Bis nächste Woche.